Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt.
Hallo und willkommen bei Geschmacksmuster, dem Podcast der Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Steffen und begrüßen darf ich heute die komplette Geschäftsführung von Präfrontal Cortex aus Halle-Saale. Das sind Paul Kürsten, Christian Freitag und Felix Herbst. Und bevor ich jetzt Einzelheiten aus euren LinkedIn-Profilen durchgehe, würde ich euch mal bitten, dass ihr euch mal kurz vorstellt.
Können wir gern machen. Also mein Name ist Paul Kirsten. Ich komme ursprünglich aus Freiberg in Sachsen und bin 2008 hier an die Kunsthochschule Burg-Ebischenstein gekommen, in den Studiengang Multimedia VR-Design und sehe mich hier in der Firma als so eine Mischung aus Gestalter und Programmierer. Ich gestalte, glaube ich, besser, als dass ich programmiere, aber ich mag es sehr gerne zu prototypen und einfach Dinge in Bewegung zu sehen.
Ja, ich kann gerne kurz weitermachen. Ich bin Felix, habe damals eben mit Paul und Christian zusammen Präfrontal Cortex gegründet. Mittlerweile sind wir ganz gut angewachsen auf knapp 20 Leute und haben viele, viele internationale Projekte gemacht und nationale ebenso. Ich selber bin vorrangig Interaction Designer und Programmierer. Also auch so ein Hybride, und das ist uns auch immer ganz wichtig bei der Teamzusammenstellung und bei den verschiedenen Projekten, die wir machen, dass wir alle da quasi die gleiche Sprache sprechen. Also dass sich so Gestalter und Entwickler, zwar jeder mit eigenem Fokus, aber so auf einer Ebene treffen können, worüber sie denn eigentlich genau reden, und man dadurch auch mit kleinerer Größe sehr schlagkräftige und große Projekte machen kann.
Ja, und ich bin Christian. Komme ursprünglich aus Salzwedel in der Altmark, dann auch nach Halle gekommen zum Studium an die Burg-Ebischenstein. Da haben wir uns ja quasi kennengelernt, alle drei das Gleiche studiert und von da aus dann weitergemacht mit unseren Projekten und bin also demnach auch gelernter Gestalter von dort, Multimedia Design. Und bei mir stand immer lange auch das Kürzel mit dran, Oldschool Media, weil ich immer mehr noch den Fokus hatte auf, sagen wir mal, so linearen Medien wie Film oder auch Audio, die ich dann quasi mit einbringe in die interaktiven Anwendungen. Also da eher auf der Seite von der Gestaltung und aber natürlich so wie die anderen beiden auch hauptsächlich jetzt auch Projektmanager bei Prefrontal Cortex.
Vielen Dank. Ihr habt es bereits angesprochen, ihr habt alle an der Burg in Halle studiert und ich denke, das ist auch der Punkt, wo ihr euch quasi kennengelernt habt. Und das passt ja auch zeitlich ganz gut zu Präfrontal. Und das passt ja auch zeitlich ganz gut zu Präfrontal Cortex. Ich habe nämlich bei euch verschiedene Zahlen gefunden, was die Gründung angeht. Die früheste, die ich finden konnte, war 2011. Dann haben wir noch 2015 und das hatten wir jetzt gerade im Vorgespräch. 2021 müsste man eigentlich auch noch mal nennen. Also drei potenzielle Gründungsjahre. Könnt ihr das vielleicht mal kurz erklären?
Ja, also das wird uns relativ knapp erklärt. Also wir haben 2011 schon angefangen, quasi unter diesem Namen gemeinsam Projekt zu machen. Damals eben noch als Studenten, drittes Studienjahr müsste das gewesen sein. Und quasi jeder als Einzelkämpfer, aber eben unter gemeinsamen Namen. Und haben damals quasi über die Burg vermittelte Projekte gemacht, zum Beispiel für und mit Siemens oder der Telekom und solche Geschichten, was damals schon sehr spannend war, quasi schon im irgendwie dritten Studienjahr da eben in größere Produktionen reinzuschauen und dann auch federführend mitzuwirken, die uns dann eben auch größtenteils übergeben wurden, sodass wir quasi dann zu dritt diese Projekte letztendlich gemacht haben, gemeinsam eben mit Professoren oder Angestellten der Burg, die dann quasi da noch mit reingeschaut haben. Und nach dem Studium haben wir quasi entschieden, uns da auf eigene Beine zu stellen, klassisch als GBR sozusagen, Zusammenschluss mehrerer Freelancer, was dann, haben wir teilweise quasi Projekte mit übernommen, viele neue Projekte dazu bekommen, waren im Silicon Valley unterwegs, haben dort quasi Prototyping und Beratung und alle möglichen Geschichten gemacht und haben dann 2021 noch die GmbH quasi gegründet als Anschlussform des Ganzen, einfach weil eine gewisse Größe erreicht war, wo man das nicht mehr als kleine GbR sozusagen machen will und weil durchaus manche Firmen da auch drauf gucken, was ist denn quasi so die Geschäftsform, mit der wir da unterwegs sind. So im Prinzip der Ablauf, warum es da drei Gründungen gibt. Und in der Zeit sind natürlich auch jede Menge Mitarbeiter und alles, was quasi für so eine richtige Firma dann dazugehört, eben dazugekommen. Mittlerweile sind wir ja quasi schon sehr lange am Markt etabliert, sind eines der größten Unternehmen in Mitteldeutschland dieser Art, die quasi solche interaktiven Produkte und Projekte machen. Genau.
Ja, danke. Paul, Christian, wollt ihr noch was ergänzen?
Ich glaube, was ich noch hinzufügen würde, bei 2011 war weiß gar nicht, ob das für euch beide auch so ist, aber für mich war so der richtige Startschuss 2011, war das Lichterfestival in Dessau, wo wir ein Projekt gemacht haben, weil da war quasi das erste Mal, dass wir uns diesen Namen überlegt haben und die ersten Visitenkarten beziehungsweise Postkarten da für Prefrontal Cortex dann gestaltet haben. Also der Startschuss quasi dafür.
Das stimmt, wir brauchten einen Namen und wir mussten Rechnungen stellen und wir wollten das gern verstetigen in die Zukunft und nicht einfach nur Paul stellt eine Rechnung beibehalten oder so etwas in der Form. Für mich war auch wichtig, dass es die Möglichkeit an der Hochschule gab. Es war damals ein An-Institut, damals vom Professor Bernd Harnisch noch mitgeleitet, der in diesen Semesterferien eben diese praktischen Projekte auch an Studierende herangetragen hat. Und uns hat das sehr gut getan und ich würde das gerne auch bei anderen Hochschulen sehen oder dass so etwas für viele eine Chance bleibt.
Cool. Da würde ich sogar noch mal einhaken. Ihr habt alle euer Studium an der Burg erwähnt und habt, ich sag mal, trotzdem auch unterschiedliche Spezialisierungen. Allein schon an dem Leistungsspektrum, das man bei euch auf der Website sieht, bekommt man mit, dass da Spezialisten für verschiedene Bereiche arbeiten. Wie passt das alles zusammen und wie kommt das alles zusammen?
Ja, ich habe es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Wir legen da sehr viel Wert bei der Teamzusammenstellung drauf, dass alle solche Hybriden sind, die mindestens eben die Fachbegriffe des jeweils anderen verstehen und Intus haben. Ja, wir haben quasi alle das Gleiche studiert, aber es gab eben, was schön ist, in dem Studium viele Möglichkeiten, sich in unterschiedliche Richtungen weiterzuentwickeln. Also davon, wie die Professoren aufgestellt waren, dass verschiedene Projekte angeboten wurden, wo man sich quasi weiterentwickeln konnte. Und also ich zum Beispiel habe irgendwie ab zweites Studienjahr dann Programmierkurse für die anderen und teilweise für die Höhersemestrigen gegeben. Also das ist natürlich auch immer eine Frage, was man so mitbringt. Ich hatte vorher quasi schon Mathematik, Informatik viel gemacht und mich dann aber eben entschieden, lieber was mit Gestaltung zu machen, mit der Konsequenz, dass ich mittlerweile wieder viel programmiere, aber eben in beiden Welten quasi zu Hause bin. So, und genau, und so hat sich das quasi entwickelt, dass auch über Praktika und so wir im Prinzip verschiedenartigen Fokus hatten, den auch im Studium mit einbringen konnten und das nach wie vor schätzen, dass also an der Burg so diese vielschichtige, vielgleisige Ausbildung passiert, wo alle so einen gemeinsamen Grundstock haben und sich dann aber quasi in ihrer jeweiligen Disziplin entfalten können. Und das ist auch nach wie vor was wir quasi beim Einstellen mit berücksichtigen, also sehr schätzen, wenn quasi Leute da vorweisen können, dass sie in verschiedene Bereiche reingeschnuppert haben und jetzt nicht die reinen Informatiker sind oder die reinen puren 2D-Gestalter, sondern eben sich in verschiedenen Bereichen zumindest schon mal reingeschnuppert haben, um so ein Verständnis zu haben für interaktive Anwendungen, weil das ja quasi so unser Kerngebiet ist, interaktive Anwendungen im dreidimensionalen Raum letztendlich in all seinen Facetten und Ausprägungen.
Okay, das heißt, ihr stellt auch, ich sag mal, Leute ein, die frisch von der Burg kommen.
Das ist unterschiedlich, also das haben wir durchaus auch schon gemacht. Das kommt immer ganz, ganz darauf an, quasi was die Leute so mitbringen. Wir haben durchaus da auch schon Praktika begleitet und alles, was eben so mit dazugehört. Genau, aber ein Großteil der Belegschaft ist tatsächlich von der Burg oder vergleichbaren Institutionen. Also es gibt ja durchaus noch ein paar andere Hochschulen, die ähnliche Mischprogramme, Mischstudiengänge quasi anbieten.
Dann haben wir auch viel schon mit Werkstudenten auch gearbeitet, ne, dass wir sagen, wir nehmen die Leute direkt schon in die Firma, während sie noch studieren und lassen da quasi die ersten Praxiserfahrungen machen. Wo wir jetzt gerade auch einen haben aus dem Informatikbereich, der bei uns arbeitet und eben auch in der Vergangenheit auch welche hatten, die wir danach dann auch übernommen haben.
Ja, und der auch zum Beispiel, also unser Werkstudent ist von der MLU tatsächlich aus der Informatik, also sprich nicht von der Burg, sondern eben eher so der klassische Informatiker, der ja eben viel Interesse und so ein paar Einblicke schon in Spieleentwicklung, was so ein Basisthema ist, was bei interaktiven Anwendungen immer wieder aufkommt, mitgebracht hat und jetzt bei uns zum Beispiel viel die KI-Forschung und wie wir künstliche Intelligenz im Arbeitsalltag integrieren können und sowas vorantreibt, weil er da eben interessante Aspekte mit reinbringen kann.
Ja, cool. Ich würde noch mal ein bisschen zurückspringen zu eurer Anfangszeit. Felix, ich glaube, du hast es gesagt, dass ihr da als quasi junger Zusammenschluss dann schon im Silicon Valley unterwegs wart. Wir hatten das kurz im Vorgespräch gesagt. Ich glaube, ich habe so 2017 das erste Mal von euch gehört. Und zwar ging es da, ich nenne das jetzt mal vereinfacht, um eine Multimedia-Installation. Das ist natürlich noch viel komplexer, die ihr für Intel erstellt habt. Kelp Forest hieß das Projekt, soweit ich weiß. Und ich versuche es mal kurz mit eigenen Worten zu beschreiben. Das ist eine sehr komplexe Simulation einer Unterwasserwelt, die dann, ich glaube, in Echtzeit auf die Besucher und Besucherinnen reagiert hat. Fand ich jedenfalls sehr beeindruckend. Was ich mich gefragt habe, wie ist das, wenn man als, ich sag mal, noch relativ junges Startup dann auf einmal so im Silicon Valley zu tun hat? Also wie schafft man das?
Tatsächlich war das, waren die Projekte, die wir mit Intel ja über mehrere Jahre gemacht haben, da schon danach. Also sprich, wir wurden tatsächlich gefunden von einem Unternehmen, was in Redwood City ansässig war, über verschiedene von den Wettbewerben, in denen wir in den Anfangsjahren viel teilgenommen haben. Also das war uns schon immer ganz wichtig, dass wir quasi nach außen tragen und in kurzen, knappen, schlagkräftigen Projekten zeigen, was wir können. Und da haben wir eben schon zu Studienzeiten und darüber hinaus viel bei Wettbewerben mitgemacht. Und das ist auch ganz spannend, weil man ganz häufig dort, man hat Gestalterteams, die machen dann was Hübsches und nicht funktioniert. Oder man hat die Programmiererteams, die bauen was unglaublich Cooles und Komplexes und keiner versteht's. Und uns, die wir quasi so dazwischen standen und von beiden Welten ein bisschen Kenntnisse hatten und dann relativ viele Awards abgeräumt haben. So, weil wir quasi Prototypen gemacht haben. Also Anwendungen, die den Kern dessen zeigen, was man eigentlich rüberbringen möchte, sodass man sie in einem kurzen, knappen Rahmen und in einem Video und sowas verstehen kann. So, und das ist was quasi unsere Arbeit bis heute da auszeichnet, dass wir da sehr stark sind, frühe Prototypen zu machen, die sich anfühlen wie fertige Anwendungen. Ich sage da immer gerne wie so eine Westernstadt. Man kann durchlaufen und kann sich das schon alles sehr gut vorstellen. Und wenn das die richtige Stadt ist, dann wird die dann noch fertig gebaut. So, ansonsten prototypt man eben weiter, bis man quasi so das Richtige gefunden hat. Naja, und über diese Wettbewerbsteilnahmen, wir hatten damals ein Projekt gemacht für eine ganz frühe AR-Brille. Wann waren das? 2013, 14? Eine ganz frühe 15, okay. Das kann das Projekt auch, erst 15? Kann sein. Genau. Also es war eins der ersten so einsatztauglichen AR-Headsets, wo man also quasi Informationen mit eingeblendet bekommt, viel in der Logistik verwendet, um dort quasi Produkte aus in Regalen zu finden. Und wir hatten aber eine Educational-App damit gemacht, wo man quasi Elemente des Periodensystems sich in AR anschauen, quasi so zusammenbringen konnte, dass daraus Reaktionen entstehen und so weiter. Und darüber hatte uns MetaVision, eben eine damalige Firma, die quasi an einem AR-Headset gearbeitet hat, quasi gefunden und beauftragt, eben für sie und mit ihnen an ihrem Operating System für Augmented Reality quasi zu arbeiten. So, und da waren wir dann mit zwei Leuten für eine gewisse Zeit, ich glaube insgesamt 6 Monate vor Ort, plus noch etliche Monate, die wir quasi von Deutschland aus das Ganze mit begleitet und betreut haben und haben dort eben dazu beigetragen, rauszufinden, wie gehen denn Leute mit dieser neuen Technologie um? Was zeigt man da eigentlich an? Wie funktioniert das alles mit so neuartigen Sachen wie, ich kann mit meinen Händen interagieren und ich kann meinen Kopf bewegen und es ist halt nicht einfach nur so ein Bildschirm vor mir. Und aus dieser Zusammenarbeit haben sich dort auch unglaublich viele Kontakte ergeben, also wo wir dort vor Ort eben mit vielen Firmen ins Gespräch gekommen sind, unter anderem eben Kontakten von Intel, was letztendlich dazu geführt hat, dass wir quasi da eben mitpitchen konnten für diese Neugestaltung der Lobby im Hauptquartier von Intel in Santa Clara. So, und den Pitch haben wir gewonnen, also konnten uns quasi da durchsetzen mit eben unseren Projekten. und haben dann über, ich glaube, 3 oder 4 Jahre lang quasi dort verschiedenartige dieser Installationen gemacht. Ne? Dann hast du vorhin quasi Kelp Forest angesprochen, das war die erste davon. Ist aber ein gutes Beispiel, um zu erklären, das, was man jetzt am Ende sieht, ist irgendwie so eine interaktive Unterwasserwelt, die auf die Besucher reagiert, wie du quasi auch schon gesagt hast. Letztendlich ist es aber eine Art Werbung, so eine Markenkommunikation von Seiten Intel dafür, was quasi ihre Technologie kann. So, und damit sind die quasi auch an uns herangetreten, zu sagen, okay, wir wollen hier auf dieser sogenannten Brand Story Wall unsere Marke kommunizieren. So, da laufen jeden Tag irgendwie 15.000 Mitarbeiter vorbei, die alle ins Gebäude kommen. Alle, die zu Besuch kommen und sich mit irgendwelchen Managern treffen, kommen da durch und verweilen dort für ein paar Minuten. Wie können wir das denn machen, dass die ein bisschen was davon mitnehmen, was für Technologie Intel macht und was das alles kann? So, das war also eine relativ offenendige Aufgabe, wo wir eben dann nacheinander 4, 5 solche Installationen gemacht haben, die auf unterschiedliche Art und Weise kommunizieren, was Intel da tut. So im Bereich Grafik, im Bereich Prozessoren, im Bereich künstliche Intelligenz und so weiter. Und haben dort eben diese Projekte gemacht, die alle das ganz klare Ziel hatten, man hat wenige Minuten Verweildauer. Manchmal laufen Leute einfach nur vorbei, aber es soll trotzdem einen Eindruck machen. So, genau, und so hat sich das quasi ergeben, eine langjährige Zusammenarbeit geworden. Sind immer noch mit den Leuten befreundet, mit denen wir das damals gemacht haben. Also das ist eine ganz schöne Sache.
Ja, also wie gesagt, ich fand es da schon echt beeindruckend und freut mich sehr zu hören, dass es dann noch weiterging. Wo wir gerade drüber reden, Paul, Christian, wollt ihr noch was ergänzen oder wollt ihr vielleicht direkt ein anderes Highlight bzw. Projekt nennen?
Ich glaube, bei dem Intel-Projekt war für mich auch spannend, wir haben ja angefangen, als diese Wand noch nicht existiert hat. Also diese Lobby wurde umgebaut, auch mit diesen sehr großen Bildschirmelementen. Man musste sich erstmal vorstellen, wie funktioniert ein Inhalt darauf. Also Beispiel der große Hai. Möchte ich, dass der so groß auf mich zuschwimmt und mich erschreckt? Das heißt, wir hatten da auch eine Vorvisualisierung in VR gemacht, damit man sich da eben reinstellen kann in diesen, ich sag mal, noch nicht fertigen Raum und das Gefühl zu bekommen, ich gehe an einen Besucher, ich gehe hier an der Theke vorbei oder ich setze mich doch nochmal 5 Minuten unter dieses sogenannte Digital Skylight, was einfach eine Art Deckenscreen war, der auch sehr groß und pompös war, für den auch Inhalte komplett neu geschaffen werden mussten, weil sie eben darauf auch, es ist kein übliches Format, auf das man da ausspielen konnte, sondern man musste es eben in Einklang mit der Echtzeitvisualisierung dann auch ausspielen und eben verheiraten. Und das fand ich ganz cool, als Felix uns dann ein Bild geschickt hat, wie er mit dem Helm in dem Rohbau dort stand und meinte, es sieht so aus wie bei uns in der VR, das passt. Wir haben ja auch Pixeldarstellungen überprüft, die Größe der realen Pixel oder auch die Schriftgrößen, dass diese Vorarbeit in Halle funktioniert hat, dann tatsächlich in Amerika.
Das ist, kann ich vielleicht noch ergänzen, das ist durchaus sowas, was wir seitdem in vielen, vielen Projekten machen, dass wir quasi vorvisualisieren. Also zusätzlich zu den Prototypen, die wir machen, gehört quasi auch, dass wir vorher in VR begehbar und zugänglich machen, wie dann zum Beispiel so einen Raum, so eine Ausstellung aussieht. So, weil man dort viel früher schon Fehler und Probleme finden kann, bevor man es dann vor Ort merkt und dann ist es arg spät, um noch was anzupassen. Das ist was schön wäre, wenn das auch hierzulande sich mehr bei den Firmen etabliert, dass sowas Sinn macht. Also zumindest stoßen wir da immer mal auf Widerstand, wo quasi Leute sagen, also wir zahlen euch ja hier für Projekt XY, warum sollten wir denn jetzt irgendwie noch einen kleinen Obolus dazu tun, um hier was vorzuvisualisieren? Wir wissen doch, was wir machen wollen. So, und da ist schon eine ganz andere Mentalität damals schon gewesen im Ausland. So hierzulande kommt das so langsam auch, aber es könnte irgendwie ein bisschen schneller gehen, dass man so versteht, dass Vorvisualisierung, Prototyping, dass das alles Kosten spart und nicht letztendlich quasi mehr kostet. So, in unserem Fall bei dieser Intel-Lobby, das war die kürzeste Abnahme, die wir bis dahin hatten. Ich war wirklich vor Ort, stand neben dem Kunden, der hat sich das vorher in VR angeschaut. Wir haben das vorher in VR vorvisualisiert und wir standen da und haben gesagt, ja, das ist eigentlich genau so. Sind wir fertig an der Stelle. So, und das ist natürlich großartig und viel schöner, als wenn man da irgendwie noch dann anfängt, Runden zu drehen, weil man sagt, das sieht irgendwie nicht gut aus oder das bewegt sich alles zu schnell. Also hat nur Vorteile aus unserer Sicht.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und da würde ich auch mal direkt anknüpfen. Das war jetzt einiges an Begrifflichkeiten, Prototyping. Wir hatten auch die VR-Visualisierung. Vielleicht fragen sich jetzt einige, was genau machen die eigentlich? Es klingt auf jeden Fall alles technisch sehr interessant. Und ich habe dazu auch mal bei euch auf der Website geschaut, was ihr so schreibt. Ihr sagt dort: Wir sind spezialisiert auf innovative Anwendungen und Interaktionskonzepte. Und dann gibt es natürlich noch so ein umfangreiches Leistungsspektrum. Ich würde gern mit euch mal ein bisschen runterbrechen. Mit welcher Art Projektanfrage kommt jemand zu euch und welche Leistungen bietet ihr dann an?
Also es ist tatsächlich sehr unterschiedlich, mit was Kunden oder potenzielle Partner zu uns kommen. Und wir sind da auch grundsätzlich sehr offen für alle möglichen Anfragen, weil wir eben sehr gerne in verschiedene Felder auch reinschauen. Ja, ob das jetzt mal diese ganz, ganz großen Big Player aus Übersee sind oder ob das, was wir auch viel in den Anfangstagen gemacht haben, Automobilmessen zum Beispiel, da hatten wir einige Projekte, auch nationale, internationale auch, oder ob das zum Beispiel auch noch Siemens aus Leipzig ist oder das Stadtmuseum Halle. Das machen wir alles gerne, obwohl das sehr, sehr, sehr unterschiedliche Kunden sind, mit sehr, sehr unterschiedlichen Anforderungen auch. Aber ich finde, was uns auch auszeichnet oder was ich bei unserem Projekt noch immer sehe, ist, dass eben die Herangehensweise dann an diese Projekte gar nicht so unterschiedlich sein muss. Das heißt, man kann von einem sehr Basic Level sagen, okay, eine interaktive Anwendung dazu, das ist an vielen Stellen dann das gleiche Grundrepertoire, was man dann anbietet. Ja, also das hat dann unterschiedliche Produktionszeiten, unterschiedliche Budgets und so weiter, ganz klar. Aber im Grunde steht eigentlich diese Interaktion, sage ich mal, Mensch-Maschine, ne, wenn man es so bezeichnen will, oder Mensch und Anwendung so im Anfang, und dann muss man sich überlegen, okay, was für eine Anwendung machen wir denn hier? Welches Problem wollen wir lösen? Ja, das ist immer eine ganz wichtige Frage am Anfang so. Das heißt, entweder weiß der Kunde das schon, welches Problem er hat, oder wir versuchen das gemeinsam herauszufinden, oder er denkt, er hat schon eine Lösung, und wir fragen nochmal nach, ist das wirklich die Lösung zu deinem Problem oder ist das wirklich dein Problem? Und dann versucht man sich an sowas anzunähern. Ja, und insofern bietet das im Grunde auch so der, ist das, das so der Grundstein zu dem, was wir machen, und ab da bieten wir eigentlich auch alle Steps an, die ab da folgen. Also wie Felix vorhin schon meinte, wir sind jetzt nicht nur die Programmierer oder nicht nur die Gestalter, sondern wir versuchen dann so ein Projekt auch von Anfang bis Ende zu begleiten. Also von der Beratung über die Konzepterstellung, das Design, die Umsetzung und die Auslieferung dann am Ende auch, oder die Installation auf einer Messe oder was dann am Ende ist.
Beratung ist da, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz gutes Stichwort, weil das einen hohen Stellenwert hat. Also, dass Firmen uns quasi anfragen, weil sie von uns gehört haben, und wir dann mit denen gemeinsam rausfinden, wie man ihre entsprechenden Challenges quasi angeht. So, also das sind gelegentlich dann eben auch Digitalisierungsthemen, also wo man quasi sagt, okay, jemand hat irgendwie eine Webseite und überlegt, wie er die jetzt quasi interaktiver und anwenderfreundlicher gestalten kann, wie sie da zum Beispiel Produkte mit reinbringen können, die hergestellt werden, in solche Geschichten, wo wir dann eben beratend mit tätig werden, erstmal zu verstehen, okay, welche Zielgruppe wollt ihr denn hier erreichen? Was sind denn die Nutzen, die ihr euch erhofft von diesen interaktiven Anwendungen und von dem, wie ihr eure Kommunikation ändern oder umbauen wollt, wo wir da eine ganz starke beratende Rolle haben, mit Firmen häufig auch Workshops machen am Anfang, also wo wir zum einen von unserer Seite quasi Fragen stellen und analysieren, um rauszufinden, wie ist denn der Stand, wo wollt ihr denn hin, was macht ihr schon, was macht ihr noch nicht, wo könntet ihr das noch verbessern und wie machen wir das in einem konkreten Projekt. Und wo wir auf der anderen Seite aber viel schulen und zeigen und Dinge mitbringen, also wo wir dann in der Regel mit unserem digitalen Wanderzirkus sozusagen ankommen und Leute ausprobieren lassen, weil das in diesen digitalen Medien ganz wichtig ist und gerade in vielen Firmenkonstrukten die Belegschaften nicht unbedingt jünger werden, aber gerne was machen wollen. So, und die müssen dann auch erstmal verstehen, so was eigentlich aktuell geht, wie Leute mittlerweile Medien konsumieren, wie man jetzt da mit einer Website, mit einer Kampagne, wie man das verbindet und so weiter. Wie man eine Messepräsenz jetzt macht, damit das nicht nur das Poster ist, was man irgendwie aus dem Schuber holt, wo wir wie gesagt, ganz viel beraten und helfen zu verstehen, wie man sich da selber als Firma quasi weiterentwickeln kann. So. Und im Anschluss daran gibt es dann eben die konkreteren Projekte, wo wir dann quasi Vorschläge machen in der Regel und sagen, hier das und das, das würde total Sinn machen und dann quasi entsprechend der jeweiligen Budgets Lösungen finden, wie man jetzt diese Themen kommunizieren kann. Da, glaube ich, noch ein ganz spannender Aspekt ist, was Christian vorhin schon meinte, wir arbeiten uns da sehr gern in völlig verschiedenste Themen ein, was einfach notwendig ist, weil bei uns die Interaktion und das, was die Menschen dann mit diesen Anwendungen machen, so sehr im Vordergrund steht. Also wir wollen wirklich verstehen, was da jemand tut und warum und wie wir ihn dann dabei begleiten können zu einer Markenbotschaft, zu etwas, was er lernen soll, zu einem Hochschulkurs, wo er Inhalte mitnehmen soll. Also ganz unterschiedliche Themen aus völlig unterschiedlichen Fachbereichen, wo wir quasi dann auch Spezialisten haben, die sich super tief in Inhalte einarbeiten und dann zum Beispiel die Datenblattnummern von Schaltschrankbauteilen für Mittelspannungsschaltschränke können, weil man es einfach im Zuge des Projekts irgendwie mit anschauen musste, um zu verstehen, was der Kunde da eigentlich jetzt tatsächlich für ein Problem damit hat. So, warum das quasi in der Praxis irgendwie klappt oder nicht klappt oder einfacher sein könnte.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe mir zu euren verschiedenen Projekten ein paar Schlagwörter aufgeschrieben. Die passen da jetzt, glaube ich, ganz gut rein. Da gibt es interaktive Touren, Prozessvisualisierung. Das klingt alles noch recht normal. Klar, auch digitale Ausstellungen. Dann habt ihr natürlich VR und AR Experiences, AR Museumsexponate und dann wird es jetzt schon ein bisschen spezieller, aber auch sowas wie digitale Unterwasserarchäologie. Da war mein Gedanke, okay, das schüttet man jetzt nicht mal eben thematisch aus dem Ärmel, also mal abseits der technischen Aspekte. Was war da für euch so ein besonderes Highlight? In welches Thema musstet ihr euch einarbeiten und habt gedacht, okay, das hätte ich mir vielleicht nie gedacht, dass ich mich mal damit befassen werde?
Ich glaube, das ist wahrscheinlich bei uns dreien jeweils was Unterschiedliches, ne? Also ich glaube, da wirst du jetzt drei unterschiedliche Antworten bekommen, je nachdem, wer auch jetzt bei den Projekten so am ehesten noch mit drinsteckt. Ich glaube, bei mir war es zum Beispiel das Thema, konnte mich bei einem Projekt einarbeiten in die Waldbestände in den USA. Das wäre sehr praktisch. Also wie viel Prozent von irgendwelcher, von irgendeiner besonderen Eichenart jetzt in welchem Nationalpark dort steht. Quasi eine Visualisierung gemacht haben, in Zusammenarbeit mit einer Agentur in London und zusammen mit Microsoft USA. Das Tree Potential Project, wo es eben um eine Visualisierung quasi von diesen Waldbeständen ging und wie die sich das quasi über Zeit verändert und wie man dort mit Naturschutzmaßnahmen quasi auch helfen kann, das quasi diese Waldbestände zu erhalten. Und das war ein sehr, sehr, sehr spannendes Feld, wo es dann eben auch um Statistiken ging, wo es um Satellitenbilder ging, die dann quasi ausgewertet wurden, um dann diese Bestände quasi möglichst genau darstellen zu können.
Ja, mein Fall, ich bin aktuell Ansprechpartner für so medizinische Projekte, zumindest in den letzten ein, zwei Jahren. Wir haben einmal DigiCare, das ist Pflegeausbildung mit VR-Brillen im schulischen Unterricht. Also, dass man sagt, ich bin an einer Berufsschule oder einer Pflegeschule im klassischen Lehrraum mit einer Tafel, sei es auch eine digitale Tafel, aber ich sitze sehr viel und ich habe sehr viel Theorie. Und dann irgendwann gibt es mal das Praxissemester und auch Arbeit mit Puppen. Aber wie kann ich mich auf die Szenarien vorbereiten, dass ein alter Mensch, ein junger Mensch, eine, ich sag mal, schreckliche Wunde oder andere Dinge, die ich gerne vorab mal gesehen haben möchte und in meinen, ich sag mal, persönlichen Schutzraum einfach mal untersuchen möchte, wie ich darauf reagiere und das trainieren kann. Das machen wir jetzt schon seit 3 Jahren in Zusammenarbeit mit der Pflegeschule Henri Dunant hier vom DRK in Halle. Und das andere, DigiVit, da geht es um Long-Covid-Atemtherapie, auch Unterstützung mit VR oder generell technischen Medien, um die Physiotherapie, die ich dort habe, auch zu Hause zu unterstützen. Und da war das Problem, das wird zwar in der Praxis sehr gut gemacht, aber dann habe ich diese Hausaufgaben zu Hause und die werden dann nicht so oft gemacht. Das heißt, die Frage, gibt es ein Element, was Spaß macht oder irgendeine unterstützende Technologie, die mich animiert, das zu tun? Ja, und da sind wir auch mit einer WebXR-Erfahrung dann rangegangen, dass man sagt, was auch immer ich zu Hause an den Browser dann anschließen kann, vielleicht habe ich nur ein Handy, vielleicht habe ich aber auch eine VR-Brille mir ausgeliehen von der Praxis, kann ich dann diese Atemtherapie auf eine andere Art und Weise mir nochmal verinnerlichen und mitmachen. Ja.
Ja, und von meiner Seite, was vielleicht ganz spannend ist, an thematischer Tiefe. Wir haben schon vor vielen Jahren angefangen, bei uns quasi Prozesse zu standardisieren, was so 3D-Formate, wie baue ich jetzt 3D-Modelle und verwende die in Projekten, also die zu standardisieren, da zu schauen, wie machen wir das dann richtig. Was dann relativ überraschend dazu geführt hat, dass wir plötzlich mit in den verschiedensten Arbeitskreisen waren, von der Kronos Group oder von der Academy Software Foundation, die also die Konsortien sind, die quasi die Spezifizierung machen für, wie funktioniert denn 3D-Austausch, und die plötzlich ganz interessiert daran waren, was wir da alles an praktischer Erfahrung quasi mit reinbringen und ganz konkrete Fragen und Probleme haben. So, und das ist natürlich dann ganz spannend, wenn man da in diesen Gremien mit drin sitzt, die eigentlich hochtechnisch sind, aber eben teilweise so technisch, dass es total schön ist, wenn sie mal jemanden mit dazu bekommen, der da einen Überblick sowohl über die praktische als auch die technische Seite hat. Eben wieder dieses, wir nutzen es für Gestaltung, aber wir entwickeln auch an den Systemen. Und da sind wir zum Beispiel mittlerweile bestens vernetzt, machen dort quasi mit an Features für 3D-Formate, die dann quasi allen irgendwie weltweit zugutekommen, und arbeiten eben an der Standardisierung von solchen Prozessen mit, weil wir dort so einen breit gefächertes Wissen quasi mit anbringen können. Und das schlägt sich dann auch in vielen dieser Projekte nieder. Also was Paul gerade angesprochen hat bei dem DigiVid-Projekt zum Beispiel, da hat man eben plötzlich einen interaktiven Avatar im Browser, der irgendwie sich bewegt, der Gesichtsausdrücke hat, Mimik, Gestik, das funktioniert alles. Das ging nicht ohne weiteres so, sondern das geht, weil wir dort viele Jahre quasi investiert haben in unsere eigenen Prozesse und auch zurückgegeben haben an die größere Community im Sinne von Open-Source-Projekten und dort sehr tief eingestiegen sind, damit wir dort quasi nicht nur alles für uns behalten, sondern eben zurückgeben können.
Das war jetzt so auf drei unterschiedlichen Ebenen beeindruckend oder in drei unterschiedlichen Bereichen. Ja, sehr spannend. Ich denke, an dieser konkreten Zusammenarbeit sieht man ja schon die Wertschätzung für eure Arbeit. Darüber hinaus habt ihr aber auch schon diverse Awards und Auszeichnungen bekommen. Allein bei dem Projekt, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Bioloom, waren es mindestens 5 internationale Auszeichnungen. Was mir davon direkt was gesagt hat, war der Audience Award bei der VR Competition beim South by Southwest. Also ja, meine Frage dazu, neben der professionellen Anerkennung eurer Arbeit, die ihr erhaltet, welche Rolle spielen da solche Auszeichnungen für euch?
Ich hatte ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass wir das am Anfang unserer Firmengeschichte schon viel gemacht haben. Also dieses Einreichen bei Wettbewerben und so dieses Nach-Außen-Tragen dessen, was wir tun. Einerseits, um da hoffentlich quasi Anerkennung zu bekommen, aber andererseits auch, weil das für uns immer diese Doppelfunktion hat, dann gleich sehr gründlich zu dokumentieren für unsere Website, für Social Media und so weiter. Und das ist natürlich was, das machen wir, wie man eben zum Beispiel an Bioloom sieht, bis heute, dass wir da quasi unsere Projekte auch zeigen wollen und da immer sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Also dass dann auch neue Kunden zu uns kommen, die sagen, hey, ich habe euer Projekt auf dem und dem Award gesehen oder ich habe das dort und dort wahrgenommen. Könnt ihr mir nicht bei diesem und jedem Thema helfen, was gar nichts damit zu tun hat, aber wo sie sehen, dass da eine Qualität drin steckt und das Handwerkszeug da ist und so die Liebe zum Detail da ist, die sich Kunden auch für ihre eigenen Projekte quasi wünschen. Also DigiVid zum Beispiel war jetzt auch nominiert als Immersive Experience oder WebXR Experience des Jahres. Wir haben leider nicht gewonnen, aber das ist dann natürlich schon eine schöne Auszeichnung, dass man dort zusammen mit Niantic oder Adobe oder sowas quasi genannt wird, auf dem gleichen Level letztendlich.
Okay, also schon auch so ein Moment, immer weiter an der eigenen Sichtbarkeit zu arbeiten. Also anderen Leuten zu zeigen, was man gerade so macht. Da würde ich nochmal andocken. Und zwar habe ich das bei, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Binmin Herbst gesehen. Einige kennen sie vielleicht schon als Jurorin beim Best Form Award des Landes. Und soweit ich weiß, ist sie bei euch auch schon sehr lange dabei. Jedenfalls, bei ihr hatte ich auf LinkedIn gesehen, dass ihr bzw. verschiedene Leute aus eurem Team beim MIT Reality Hackathon in Boston aktiv wart. Also ihr wart da vor Ort. Und insgesamt sind, glaube ich, 8 Awards mitgenommen worden. Und dabei unter anderem der Grand Prize Winner, das ja sozusagen höchste, was man vor Ort gewinnen konnte. Könnt ihr den Event vielleicht mal kurz einordnen und nochmal darauf eingehen, was es bedeutet, also gerade dort auch 8 Awards zu erhalten?
Das MIT, also das Massachusetts Institute of Technology, gibt es ja schon sehr, sehr lange und es ist, dort sind sehr viele der Erfindungen, die so unsere moderne Zeit antreiben, passiert. So erste Experimente mit Internet, erste Experimente mit Nuklearkraftwerken und alles Mögliche, sehr unterschiedliche wissenschaftliche Themen. Und dort wird schon seit vielen Jahren dieser MIT Reality Hackathon veranstaltet, wo quasi aus aller Welt Leute zusammenkommen, um in einer Woche Anwendungen im AR-VR-Bereich zu entwickeln. So, und da waren wir, da waren quasi 3 Leute aus Sachsen-Anhalt eingeladen. Einmal Bingbing Herbst, ich und Katja Rempel auch von Prefrontal Cortex. Und wir waren eben nicht nur dabei, sondern wir, also das Team, in dem Katja und ich mit drin waren, hat eben den Grand Prize und vier andere Preise gewonnen. Mings Team auch. Uns wurde gesagt, das sind Projekt, was ich jetzt mitgemacht habe, dass das quasi die meisten Awards in der Geschichte dieser Veranstaltung quasi mit nach Hause genommen hat. Das ist dann schon schön. Genau, und das war auch spannend, dass quasi so jeder von uns dann vor Ort in so eine sehr aktive Projektleitungs- und Anleitungsrolle mitgerutscht ist. Also auch wenn das quasi eben Teilnehmer aus sehr, sehr vielen Ländern, insgesamt 500 Leute, 100 Teams am Ende waren, also in den Teams dann so sehr tragende Rollen gehabt, einfach aus der Erfahrung heraus und eben auch in diesem Vergleich zu der Erfahrung von anderen aus aller Welt. So, und konnten eben mit dieser Erfahrung da in diesen wenigen Tagen, also letztendlich gab es quasi 2,5 Tage Zeit, um an diesen Projekten tatsächlich zu arbeiten, eben sehr viel leisten und erreichen. Also wir hatten In Arms Reach gemacht, quasi eine Mixed Reality Anwendung, wo ich quasi mich in meinem Wohnzimmer befinde und dann beim Berühren der Wände in verschiedene Szenerien von Environmental Challenges, also so, wie sagt man das denn auf Deutsch, Umweltkrisen hineinschauen kann, also zum Beispiel die Waldbrände oder die Verschmutzung der Meere oder das Schmelzen von Gletschern, und konnten das quasi exemplarisch in einem Prototypen zeigen, wie man mithilfe von Mixed Reality da eine gewisse Empathie aufbauen kann und dafür sorgen kann, dass Leute da anders abgeholt werden, als wenn sie das jetzt bloß in der Zeitung lesen zum Beispiel. Und das hat dort eben sehr überzeugt, haben dort sehr, sehr viele positive Stimmen bekommen zu dem Interaction Design, also wie man damit umgeht, und zu der Vollständigkeit, mit in der man quasi in den wenigen Tagen so ein Thema eben anreißt, so, und diese verschiedenen Aspekte aufzeigt.
Ja, falls ich es noch nicht gesagt habe, auf jeden Fall Glückwunsch, das ist wirklich beeindruckend. Genau, und ich habe jetzt auch schon fast alle Fragen gestellt, die ich euch stellen wollte. Wir hatten uns angeschaut, wie alles angefangen hat, haben über Projekte gesprochen und wie sie weitergegangen sind, was für Spezialisierung bzw. technisches Können es bei euch gibt und natürlich die Preise, die ihr dafür bekommt bzw. auch schon bekommen habt. Ja, ich wollte jetzt aber mal die Gelegenheit nutzen und euch fragen. Ich habe ja jetzt hier quasi die geballte Expertise im Gespräch. Wir haben ja aktuell wieder verschiedene Hype-Begriffe. KI, Large Language Models, Large Action Models und so weiter. Also das große Thema KI. Und ihr habt ja mit dem Thema auch schon länger zu tun. Daher meine Frage an euch. Wie schätzt ihr das Thema KI und die Entwicklung drumherum aktuell ein? Und wie wirken sich diese Entwicklungen auch auf eure Arbeit aus? Ihr hattet ja auch gerade erwähnt, dass ihr jetzt gerade jemand frisch zu euch ins Team geholt habt, der sich verstärkt mit dem Thema KI beschäftigen wird.
Also wir sind da, würde ich sagen, sehr am Zahn der Zeit. Also beschäftigen uns aktiv mit den Möglichkeiten, mit den Risiken, mit den Challenges, die da so aufkommen. Es wird bei uns KI teilweise für Projekte eingesetzt, in der Regel in so einer Konzeptionsphase, also wo man quasi sehr breit schauen möchte, in welche Richtung kann jetzt zum Beispiel visuell ein Projekt gehen, da ist das durchaus nützlich. Ersetzt aber zum Beispiel nicht die Skizzen, wenn man genau weiß, ich möchte jetzt hier eine bestimmte Interaktion oder ein bestimmtes Detail mal verstehen, ergründen. An dem Punkt ist es nicht. Also sprich, es ist eher eine visuelle Hilfe und für repetitive Sachen, die beim Coding zum Beispiel aufkommen. Da kann das aktuell schon sehr viel machen. Und wir schauen natürlich auch, wie wir das Ganze eben ausbauen und für uns nutzbar machen können, weil es starke Werkzeuge sind, wenn man sie denn gezielt einsetzt. So, also wo wir, glaube ich, nicht dran glauben, ist, dass das so zu einer unglaublichen Verdrängung aller möglichen kreativer Berufe führen wird, weil das Technologien sind, die man trotzdem führen möchte. Also man möchte quasi lenken, in welche Richtung das geht, ähnlich wie man das mit einem Teampartner zum Beispiel machen würde. So, man möchte schon irgendwie vorgeben und dann auch die entsprechenden Reaktionen bekommen und die entsprechenden Ergebnisse bekommen. Und das geht teilweise, das geht aber eben zumindest aktuell nicht auf einem Level, wo das, sag mal, eine Gefahr für Gestalter in irgendeiner Form wäre. So, sondern diese Konzeption und das Kreative, das bleibt wichtig, auch wenn, kann man auch sagen, hoffentlich dann manche Sachen, die aktuell aufwendig sind, dann zukünftig einfacher werden.
Ich denke, das Wichtige ist dabei zu verstehen, wie man das als Werkzeug eben benutzen kann. Also Dinge wie Komposition, also wo möchte ich ein Objekt haben, in einem Bild aufbauen, so etwas, das können Menschen schon gut entscheiden. Oder zumindest, wenn ich eine Vision habe, würde ich sie ja irgendjemand anders auch so projizieren. Das ist das, wo Vincent in unserem Team für uns Tools ergründet und zusammensteckt und herausfinden möchte, wie man das erreichen kann. Wir können grob sagen, dort soll die Figur stehen und dort der große Berg und da der Sonnenschein. Ich aber nicht mehr mal bildlich gesprochen das ausmalen muss, sondern ich kann diese Visionen sehr, sehr schnell in Varianten überführen und habe aber überzeugende Bilder, die ich für einen Projektpitch oder für einen Wettbewerb auch nutzen kann, um zu sagen, das ist meine Vision. Und wenn wir dann daran arbeiten, dann werden sie auch von Hand oder durch 3D-Techniken selber erstellt. Aber ab da ist man wirklich schneller und kann auch mal über Punkte hinaus, wo man sonst gewisse Zeiten gebraucht hat, um so ein Bild überhaupt erstmal zu produzieren. Ja, und das ist sehr spannend. Wir machen das auch im Audiobereich. Das kann mit Sprache sein, mit Musik, eben um diesen Skizzencharakter beizubehalten, um uns selber auch, ich sag mal, wie eine Art Sparring-Partner zu haben. Ja, ich habe meine Vision, ich kann sie nicht ausdrücken, aber ich kann sie mit einer Maschine zusammen erarbeiten, um sie dann einem Team dann auch zu erklären. Und das macht sehr viel Spaß. Und das ist aber auch eine Fähigkeit, die man jetzt erproben muss, also einfach um zu verstehen, was ist KI, weil man, also ich glaube nicht, dass wir an dem Punkt sind, dass wir die KI an sich verstehen müssen, wie sie aufgebaut ist intern technisch, sondern sie als ein Werkzeug in verschiedenen Facetten einfach zu ergründen, wie kann ich damit arbeiten. Ja.
Und spannend wird auch sein, dass eben auch im öffentlichen Diskurs halt bleibt, ja, das Thema, ich meine, jetzt ist es gerade noch sehr vertreten, auch man hat halt diesen großen Wurf gehabt, jetzt vor einiger Zeit eben mit dem Aufkommen von ChatGPT und Bildgenerierung mit Journey, Dolly und so weiter, wo das quasi so einen großen Sprung gemacht hat und es dann auf einmal in allen Nachrichten war und alle Branchen jetzt gesagt haben, okay, jetzt machen wir alles mit KI. So, und ich habe mich da so ein bisschen erinnert gefühlt auch an die, sag ich mal, an die aktuelle VR-Welle, die man jetzt hatte. Ja, da gab es auch diesen einen Punkt, wo dann eben Oculus damals quasi ihr Headset vorgestellt hat oder wo HTC ihr Vive-Headset vorgestellt hat, wo es auch diesen großen Sprung gab, wo es quasi eine große Verbesserung gab. Und das dann eben auch in jeder Branche irgendwie eingesetzt werden musste auf einmal. Und das Ganze ist dann aber ein bisschen abgeflacht, als man eben in eine Entwicklung gegangen ist, wo man sagt, okay, jetzt gibt es quasi nicht diese großen Sprünge, sondern jetzt gibt es kleinere Verbesserungen über Zeit in der Technik oder eben jetzt bei KI eben auch. Und dann ist automatisch das Interesse so ein bisschen abgeflaut, auch von der Öffentlichkeit. Und natürlich hat es eine Berechtigung, so genau wie VR das jetzt eben auch hat. Aber zum Glück sind wir da jetzt nicht mehr an der Stelle, dass jeder Kunde sagt und kommt und sagt, wir brauchen jetzt unbedingt eine VR-Anwendung, weil das brauchen alle. So, da sind wir jetzt zum Glück wieder so ein bisschen davon weg und müssen da nicht mehr ganz so viel beraten. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei KI in eine ähnliche Richtung auch geht.
Ich denke, da sind wir auch gerade in so einer ähnlichen quasi Buzzword-Phase, also wo das ganz häufig quasi kommt, kann man das nicht mit KI machen? Wo wir dann eben immer sagen, das macht Sinn in einem Prozess für Prototypes, also es spielt uns total in die Hände, wie wir sowieso arbeiten, dass wir quasi während diesen Prototypen zum Beispiel KI-gestützt eben noch mehr Varianten machen können und noch mehr explorieren können, wie so der Möglichkeitenraum von so einer Anwendung aussieht. So, was, wo glaube ich, da noch Verständnis fehlt, ist, dass viele Firmen dann quasi kommen und sagen, können wir nicht einfach vorher alles definieren und dann am Ende macht die KI ein Endergebnis? Und das ist eben wieder ein Beratungsthema und ein Erklärungsthema, dazu sagen, naja, wir, das ist prozessunterstützend, wir können da viel mehr machen und wir können da effektiver rausfinden, wo die Reise hingeht, aber wir können trotzdem nicht einen magischen Knopf drücken und sind dann fertig.
Ja, danke, sehr spannend. Also mir geht es da ähnlich. Vielleicht dazu noch eine abschließende Sache. Ihr habt es angesprochen, da kommen Leute zu euch und sagen, können wir das nicht mit KI machen? Da gibt es halt auch einen großen Gesprächsbedarf, das stelle ich auch mal wieder fest. Also Leute versuchen das Thema, ich sag mal, zu fassen, zu erfassen. Mit größeren Berichten über, ich sag mal, Bildmanipulationen von Stars und Promis ist das Thema jetzt ja auch sozusagen in einer breiteren Öffentlichkeit angekommen. Was denkt ihr, was sind so die Skills, die Skillsets, die wir in diesem Bereich vielleicht auch zukünftig brauchen werden?
Ich denke, ausprobieren ist halt immer Pflicht, also zumindest in unserem Kontext, dass man mitreden kann, was dieses ChatGPT tut, ja, oder was, wenn es heißt Bilder erstellen, dass es auch Spaß machen kann oder dass es Kreativität fördert oder einfach zu sehen, was andere damit machen, ja, dass man damit selber arbeitet. Meine Frau ist Lehrerin, da gibt es auch das Thema ChatGPT, um Prüfungsfragen zu beantworten und so weiter. Wo ich meinte, wer kann ja auch mal überlegen, wie man Fragen formulieren kann mit ChatGPT, um dem aus dem Weg zu gehen, um einfach mit dem Tool selber zu überlegen, kriege ich dann da mal die gleiche Antwort raus oder kann ich das auch offener machen, dass ich selber nachdenken muss, was da reinkommt. Und das ist einfach, dass man nicht diese Angst hat, KI ist irgendwie schlecht, sondern dass man das, was offen zugänglich ist, einfach ausprobiert.
Wir sehen da auch, also ein interessanter Aspekt ist auch, dass es Zug-um-Zug-Projekte ermöglicht, die vorher schwer möglich waren. Also ein Beispiel ist, es ist immer sehr schwer, in einem Museum oder auf einer Messe ein Projekt zu haben, wo Nutzer selber Content einbringen können. Also so der einfache Fall, ich habe eine Eingabemaske, ich kann da irgendwas reinschreiben oder reinmalen und dann wird das am liebsten auf einer riesigen Leinwand irgendwie groß dargestellt. Solche Projekte waren früher immer sehr aufwendig und sehr teuer, weil man die nicht zu unterschätzende Prüfung des Contents hat, den Leute da quasi anlegen. So, ne, wenn das jetzt der Porsche-Stand ist, dann möchte ich nicht, dass dort groß irgendwie das Auto ist doof an der Wand steht, sondern das muss von irgendjemandem geprüft werden. So, und das ist zum Beispiel ein Bereich, der ganz spannend ist, dass solche Projekte in greifbare Nähe rutschen, weil man dort unterstützend mit einer KI solche Sachen abfangen kann. So, und das ist dann an der Stelle auch nicht was irgendjemandem quasi den Job wegnimmt oder so, sondern das konnte man vorher einfach nicht machen. Das hätte quasi den Kostenrahmen völlig gesprengt, da irgendwie so eine komplette manuelle Prüfung zu haben. Ja, also das sind interessante Themen, die jetzt möglich werden, abseits von diesem reinen Nutzen als persönlicher Assistent oder Werkzeug.
Christian, willst du noch was ergänzen?
Sorry, bei mir gerade das Ding gehangen, deswegen, gerade die letzte Frage nicht mitgekriegt.
Achso, ich habe dich nur gefragt, ob du noch etwas für die Welt von morgen ergänzen willst.
Im Prinzip sehe ich das ähnlich wie die beiden. Ich glaube, es geht halt auch darum, so dass das große Monster KI da so ein bisschen zu entzaubern und da das quasi nicht einfach so stehen zu lassen, so als großer Block und sagen, jetzt die KI ist irgendwie schlimm und so kompliziert, dass wir sie gar nicht verstehen können, so, weil das erstens stimmt es nicht und zweitens ist es nicht zielführend. Also man muss sich damit beschäftigen, so wie Paul meinte, und ich glaube, wichtig ist auch einfach darüber aufzuklären, was ist damit möglich, was ist damit eben nicht möglich, weil das hatten wir jetzt auch schon als Thema, zu sagen, okay, was kann man damit einfach nicht machen, jetzt zum Beispiel so kreative Prozesse komplett übernehmen, ne? Und was damit möglich ist, ist ja vielleicht dann auch, wenn man sagt, okay, solche Standardaufgaben oder sagen wir solche administrativen Aufgaben oder Kontrollaufgaben und so weiter, wie Felix das gerade hat, dann auch zu sagen, okay, vielleicht ist ja gar nicht schlecht, wenn solche Aufgaben auch einfach übernommen werden können. Vorteile nutzen an der Stelle und die Nachteile verstehen. Das ist, glaube ich, so das ganz Wichtige dabei.
Ja, ich denke, das ist eine sehr gute Zusammenfassung.
Was mir noch einfällt beim Thema KI für unser Arbeitsumfeld, ist, dass diese Flexibilität von dem, was KI lernen kann, uns auch hilft, zum Beispiel für Bewegungserkennung. Wir haben Projekte, wo man eine Art virtuellen Körper hat oder in der VR-Brille. Man hat nur zwei Hände und einen Kopf, möchte aber zum Beispiel Beine sehen. All das wird digital ergänzt, ohne die Daten dafür zu haben. Und das zu programmieren auf klassische Art und Weise ist fast nicht möglich oder sieht komisch aus. Und über KI-Modelle wird so etwas aber ergänzt. Und das macht sehr viel Spaß, das auch für uns einzusetzen. Wir hatten auch Emotionserkennung bei einer dieser Intel Wars, wo man zum Beispiel lächeln konnte und die Sonne hat geschienen oder man hat traurig geguckt und es hat geregnet. Das klingt erstmal albern, aber es ist ein super Effekt, wenn man selber mit seinem Gesicht das steuern kann und merkt, das hat einen Effekt, ja, wo man sonst weiß, ich drücke den Knopf für Regen, okay, habe ich verstanden, ist irgendwie banal, brauche ich nicht. Aber diese Verbindung zu solchen neuen Bereichen, die macht sehr viel Spaß, das auch als ein Element in unsere interaktiven Szenarien mit einzubauen.
Das kann ich mir vorstellen. Also ich bin auch häufig beeindruckt, wie normal es mittlerweile geworden ist, solche Sachen, ich sag mal, mitnutzen zu können. Ja, also an dieser Stelle dann vielen Dank an euch. Ich habe alle meine Fragen gestellt und danke euch ganz herzlich für eure Zeit, dass ihr euch die Zeit hier genommen habt und dass ihr hier beim Podcast dabei wart und natürlich, dass ihr eure Einschätzungen mit uns geteilt habt. Also ciao und bis hoffentlich bald mal wieder.
Dankeschön.
Ja. Danke.
Geschmacksmuster. Der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Besucht uns im Netz unter kreativ-sachsen-anhalt.de. Dieser Podcast und der Bestform Award werden präsentiert vom Land Sachsen-Anhalt und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt MBH.